42 Tage für meine Freunde. Ihr seht das Banner. Ich bin total gespannt, was passieren wird in diesen 6 Wochen. Ich bin gespannt, wie Gott uns motivieren wird, wie er uns verändern wird. Ich bin sehr gespannt, wie er mich verändern wird in diesen 6 Wochen. Denn eins dürft ihr mir glauben, ich empfinde diese 42 Tage genauso als eine große Herausforderung, wie ihr das vielleicht empfindet. Das ist spannend, das ist ein Abenteuer, auf das wir uns da einlassen. Und es ist wunderschön, dass wir miteinander unterwegs sind, dass wir auch in Kleingruppen unterwegs sind. Wir werden nachher noch mal was dazu sagen. Das hilft uns. Es ist gut, wenn wir in Gemeinschaft unterwegs sind, wenn wir uns gegenseitig herausfordern, ermutigen, unterstützen und auch erzählen, wie es uns geht in diesen 6 Wochen, was wir mit unseren Freunden erleben werden. Wir starten mit einem Statement eines Gastes, der vor einiger Zeit hier bei uns zu Gast war im Gottesdienst und der am Ende seines Vortrags uns was mitgegeben hat. Etwas, das er auf dem Herzen trägt. Und das möchte ich jetzt gerne einspielen.
Ich mache mir keine Gedanken über den Migranten und über die Muslimen übrigens. Die Muslimen, Gott berührt ihre Herzen. Und sie kommen zum Glauben, ob wir wollen oder nicht wollen. Ich mache mir große Sorge über uns. Wo stehen wir? Sind wir immer noch von dieser befreiende Botschaft Jesu Christi überzeugt sind oder nicht? Das ist unser Problem. Und bevor wir Gedanken über die Muslimen machen, wir sollen Gedanken über uns machen. Und wenn jeder von uns weiß, wo wir stehen, was wir glauben, was uns ausmacht, dann glaub mir, wir würden keine Sorgen machen, dass da so viele Leute hier sind. Ich bin nicht naiv, selbstverständlich. Es gibt Muslime, die Kriminelle sind. Es gibt Muslime, die Terroristen sind, selbstverständlich. Aber da haben wir Verfassungsorgane, die verhören jedes Telefonat von uns. Und sie wissen, wo diese Menschen sind. Ja? So diese kriminellen Menschen wird unsere Verfassungsorgane und Polizei und so weiter um sie kümmern. Unsere Aufgabe ist, Christus zu bezeugen. Mit den Menschen, die neben uns sind. Ja? Gott bringt diese Menschen hier. Ich weiß es nicht, was muss man Gott mehr machen. Er bringt die Leute nach Deutschland. Sie zahlen ihre eigenen Tickets. Das Sozialamt zahlt ihre Wohnungen und so weiter und so fort. Und sie lernen Deutsch, ja? Damit wir sie mit dem Evangelium erreichen. Was muss Gott mehr machen?
Er hat vielleicht gehört, was Yassir Erik gesagt hat. Er stellt uns die Frage, ob wir noch überzeugt sind von dieser Botschaft. Ob wir noch überzeugt sind von diesem Gott, den wir in unserem Namen oder auf unserem Label draufstehen haben. Und er macht sich Sorgen, sind wir noch überzeugt? Und wenn wir das sind, so seine Aussage, dann braucht er sich keine Sorgen zu machen. Dann wird sich das transportieren, dann wird das überspringen, dann werden wir selber die Botschaft sein. Das ist die Frage, das ist das Thema des heutigen Gottesdienstes, weil ich von Gott überzeugt bin. Damit beginnt alles. Und ich habe das mal in diesen Satz gefasst, nur als Überzeugte können wir überzeugen. Ist irgendwie selbstverständlich, oder? Wie willst du jemanden von etwas überzeugen, das dich selber nicht überzeugt? Das spürt man. Das riecht man. Ob da jemand nur aus schlechtem Gewissen irgendwie ein Produkt verkaufen möchte, das er sich selber eigentlich gar nicht anschaffen würde, oder ob er selber gepackt ist davon. Kirchenvater Augustin hat mal davon gesprochen, dass nur Menschen, die brennen, andere Menschen entzünden oder anfachen können. Na, das ist irgendwie logisch. Wie schaffen wir das, dass etwas anfängt zu brennen? Das geht nur mit einer Flamme. Das geht nur mit etwas, das selber brennt. Nur etwas, das brennt, kann andere Gegenstände entfachen, anflammen. Und deshalb, ja, es geht in diesem Gottesdienst darum, brennen wir für Jesus? Sind wir überzeugt von diesem Gott, an den wir glauben? Oder ist das einfach nur so eine Gewohnheit? Ist das Tradition? Ist das einfach schön in unserem Leben, dass es das gibt, aber eigentlich spielt es keine so große Rolle? Weil ich von Gott überzeugt bin. Im Konzept der 42 Tage ist vorgesehen, dass an diesem ersten Sonntag eine Predigt gehalten wird, wo das nochmal so richtig deutlich gemacht wird, was für einen großartigen Gott wir haben und dass wir allen Grund haben, von ihm überzeugt zu sein und das möglichst auch mit einem biblischen Beispiel vielleicht noch zu illustrieren. Und ich habe darüber gegrübelt und gegrübelt und habe gedacht, das mache ich nicht. Warum? Ich würde mich total unglaubwürdig machen. Das machen wir jeden Sonntag. Das machen wir jeden Sonntag. Jeden Sonntag singen und erzählen und predigen wir davon, wie großartig unser Gott ist. Jeden Sonntag ist das die Mitte unseres Gottesdienstes, dass wir einen unglaublich, unfassbar wunderbaren Gott haben. Wir erzählen von diesem Gott, der aus Liebe die Welt geschaffen hat und sich aus Liebe verzehrt nach den Menschen. Wir reden hier davon, dass Gott den Menschen nach seinem Bild geschaffen und mit einer unverlierbaren Würde ausgestattet hat. Wir reden hier jeden Sonntag davon, Sonntag für Sonntag, dass Gott diesen Menschen, die er geschaffen hat, nachläuft, obwohl und weil sie sich von ihm abgewendet haben. Wir erzählen und singen Sonntag für Sonntag davon, dass dieser Gott den Himmel verlassen hat und auf die Erde gekommen ist, Mensch wurde, um uns zu retten. Erst Karfreitag und Ostern war das wieder im Zentrum unserer Gottesdienste. Dass dieser Gott bereit ist, aus Liebe zu verbluten am Kreuz, weil er uns sucht und weil er uns finden möchte. Wir erzählen Sonntag für Sonntag von diesem Gott, der als Geist des Lebens in uns Wohnung nimmt, uns näher ist, als wir uns selber nah sein können, uns tröstet, uns ermutigt. Wir erzählen in unserer Gemeinde, in unseren Kleingruppen, Woche für Woche von der Schönheit des Gebetes. Wie unglaublich existenziell uns das bewegt und ergreift, dass wir mit unserem Schöpfer reden können. Wir feiern miteinander Abendmahl, wir feiern miteinander Taufe. Wenn ich jetzt in einem extra Gottesdienst zu Beginn der 42 Tage sagen sollte, wie toll und großartig Gott ist, dann würde ich die ganzen Jahre, wo das die Mitte unserer Gottesdienste ist, irgendwie entwerten. Das mache ich nicht. Ich habe mir deshalb überlegt, ich möchte ein bisschen tiefer fragen, wo ist eigentlich das Problem? Wir haben eine fantastische Botschaft. Ich bin überzeugt von diesem Gott. Viele, viele von euch, ihr seid das auch. Wir sind überzeugt von Gott. Wir sind gepackt von dieser Botschaft. Ich persönlich kann wirklich nur bezeugen, Jesus ist das Beste, was mir passieren konnte in meinem Leben. Aber was ist eigentlich das Problem? Warum brauchen wir 42 Tage? Warum ist es so schwer, das Evangelium zu kommunizieren an unsere Freunde? Was ist das Problem? Und ich habe gedacht, ich möchte da ein bisschen tiefer nachfragen. Und ich möchte gerne mit euch, mit uns auf eine Reise begeben in diesen 6 Wochen, das tiefer zu verstehen und Antworten zu finden und natürlich auch Möglichkeiten zu finden, wo wir Dinge verändern können. Und ich glaube, lasst uns einfach damit beginnen, dass wir in einer postmodernen oder manche sagen in einer spätmodernen Gesellschaft leben. Das bedeutet, dass in unserer Gesellschaft der weltanschauliche Rahmen des Christentums, der einmal bestanden hat, komplett weggebrochen ist. Der weltanschauliche Rahmen, auf dem man sich so verständigen könnte, es gibt einen Gott und die Welt wurde von ihm gemacht und Menschen sind schuldig vor Gott und sie brauchen Erlösung und nach dem Tod gibt es ein Gericht und da muss man Rechenschaft ablegen vor diesem Gott. Dieser weltanschauliche Rahmen ist komplett weggebrochen in unserer Gesellschaft. Da kannst du nicht mehr anknüpfen. Das ist nicht mehr da im Bewusstsein. Das war vor 50 Jahren anders. Nicht, dass alle Menschen da an Gott geglaubt hätten. Nein, nein. Aber er gab es noch so etwas wie eine Überzeugung, dass es noch eine Wahrheit gibt, über die es sich zu streiten lohnt. In der modernen Gesellschaft wurde noch gestritten, rechts oder links. Was ist richtig? Rechts oder links? Also, wenn man vor einer Kreuzung steht. Heute ist die Antwort, du fährst rechts, ich gehe links. Beides ist okay. Für dich ist links okay, für mich rechts. So what? Die meisten Menschen in unserer Gesellschaft sind keine Atheisten. Sie sind, man nennt das soziologisch, religiös indifferent, gleichgültig. Mit Atheisten hast du was zu streiten. Das macht auch richtig Spaß. Ganz ehrlich, ich mache das sehr gerne. Da kannst du argumentieren. Kannst sagen, ich stelle das in Frage und von welcher Prämisse gehst du aus und was ist die Logik in deinen Gedanken und also. Aber wie argumentierst du mit jemandem, dem das überhaupt nicht interessiert? Da kannst du nicht mit einem Argumentieren kommen. An dieser Stelle kommt unser Leben ins Spiel, unser gelebtes Leben. Und ich habe das so formuliert, als Überzeugte kommt es darauf an, dass wir zu Zeugen werden, zu Zeugen. Was ist ein Zeuge? Ein Zeuge erzählt, berichtet davon, was er gesehen oder was er erlebt hat. Mehr muss er nicht machen. Ein Zeuge muss nicht argumentieren. Ich habe das in keinem Film irgendwie erlebt, dass ein Zeuge gesagt hat vor Gericht, ich beweise euch jetzt mal, dass der Lastwagen von links oder von hinten kommen musste. Der hat nichts zu beweisen, ein Zeuge. Er wird sagen, ich habe das gesehen. Der Lastwagen kam von rechts. Er muss es nicht beweisen, er muss es nur bezeugen. Und wenn wir von Gott überzeugt sind, dann kommt es darauf an, dass wir bezeugen, was wir mit Gott erleben. Noch einmal, die Menschen in der Spätmoderne, in der Postmoderne interessieren sich nicht mehr, ob wir an den metaphysischen Osterhasen glauben. So hat es mal ein Dozent von mir ausgedrückt. Es interessiert sie nicht, ob Gott die Welt geschaffen hat oder ob es ein Leben nach dem Tod gibt. Ich bin gerade so ein bisschen in Beziehung mit einem älteren Ehepaar. Ich nenne sie mal Ehepaar X. Meine Frau hat dieses Ehepaar kennengelernt, als sie noch in der Diakonie gearbeitet hat. Ich fand meine Frau so nett, das kann ich gut verstehen. Und sie sind ins Gespräch gekommen mit ihr und haben rausgefunden, dass ich Pastor bin. Ich, also der Mann meiner Frau ist Pastor. Und haben sie ihr erzählt, ja, sie sind aus der Kirche ausgetreten, aber wenn es jetzt so an die Beerdigungen geht, so die sind so beide so an die 90, aber noch total fit im Kopf. Also sie möchten das eigentlich nicht so gerne von jemand beerdigt werden, den sie nicht kennen. Ob vielleicht ich sie beerdigen könnte und so. Meine Frau, ja klar, das macht er. Ich bin hin, ich habe es jetzt schon ein paar Mal besucht. Wir haben mir gleich im ersten Gespräch gesagt, wir sind auch irgendwie Christen. Das war ganz wichtig. Aber Auferstehung und so, da glauben wir nicht dran. Auferstehung? Nee. Versteht ihr? Das Leben nach dem Tod, das interessiert die nicht. Die sind beide an die 90. Mehr als 30 Jahre wird es nicht mehr dauern. Aber wichtig ist, beerdigen soll uns jemand, der uns kennt. Das ist wichtig. Wo sie so eine Beziehung haben. Und ich habe dann hingehört und da ist ein Bruch, ein tiefer Bruch mit ihrem Sohn. Und das ist das, was sie beschäftigt. Ich spitze es noch mal ein bisschen zu. Die Frage ist nicht für die Leute, ob wir an das Leben nach dem Tod glauben, sondern die Leute wollen von uns wissen, ob wir das Leben vor dem Tod haben. Haben wir das Leben vor dem Tod? Das ist das, was die Leute heute interessiert. Was bringt dir dein Glaube? Deine Weltanschauung interessiert uns wenig. So, was da so metaphysisch hinter den Kulissen unsichtbar alles so abläuft, was sowieso kein Mensch überprüfen kann, das ist sowas von egal. Aber was bringt dir dein Glaube? Und was könnte mir dein Glaube bringen? Und dann stellt sich die Frage, habt ihr das Leben vor dem Tod? Und ich glaube, an der Stelle wird es spannend, weil ich merke, nicht nur bei mir selber, sondern auch im Gespräch mit vielen von euch, dass Frustration an der Stelle ein Killer ist für echte Überzeugungsarbeit, um es mal so auszudrücken. Denn in dieser Frage kommen wir ja auch ins Stolpern, oder? Wenn wir gefragt werden, ob wir das Leben nach dem Tod haben, da rufen wir alle, ja, da bin ich dabei, ich bin ja Christ, ich habe mich bekehrt, das weiß ich. Aber so bei dem Leben vor dem Tod, da kommen wir auch oft ins Stolpern. Und da sehen wir unsere Nachbarn und Kollegen, die leben eigentlich oft ein super Leben. Und ich kämpfe manchmal mit Problemen, die nicht haben. Und ich merke, dass meine Frustration als Christ oft ein Killer ist für Überzeugungsarbeit. Und ich weiß das auch von Gesprächen mit euch. Das ist nicht nur mein singuläres Problem. Das nehme ich so wahr, auch von euch. Aber jetzt müssen wir aufpassen. Jetzt droht uns da eine Falle, nämlich die Perfektionismusfalle. Nämlich die irrige Meinung, als ob wir nur dann mit unseren Menschen über Gott und die Welt ins Gespräch kommen könnten, wenn bei uns alles super ist. Wenn wir das richtig in der Hand haben, wenn bei uns alles tiptop läuft. Ich glaube, das wäre ein tragischer Irrtum. Und wisst ihr, die Leute würden uns das überhaupt nicht abnehmen. Richtig super läuft es nur bei Leuten, die in einer Sekte sind. Da stimmt alles. Da darfst du aber auch nicht hinter die Fassade gucken. Das würde uns niemand abnehmen. Wir wären den Menschen unheimlich, wenn bei uns alles glatt liefe. Darauf kommt es gar nicht drauf an, dass alles perfekt ist. Sondern ich glaube, dass es darauf ankommt, dass Menschen mitkriegen, wie wir mit Schwierigkeiten in unserem Leben umgehen. Die wollen nicht hören, dass wir keine Schwierigkeiten haben. Die wollen sehen, wie wir mit den Schwierigkeiten umgehen. Wie gehen wir um mit Versagen? Wenn ich es richtig vermasselt habe, Wie gehe ich dann um? Was hilft mir dann mein Gott? Wie gehe ich um mit Stress? Wie gehe ich um mit Schuld, wenn ich schuldig geworden bin? Was bringt mir mein Glaube, wenn meine Kinder schwierig sind? Wenn ich vielleicht ein Kind verliere? Wenn ich in eine Ehekrise komme? Wenn ich krank werde? Wenn ich eine tiefe Sinnkrise erlebe? Wie gehe ich dann um? Wie geht Gott dann mit mir um? Was bringt mir dann mein Glaube? Und als ich darüber nachgedacht habe, über diesen Knackpunkt, für mich ist das so ein entscheidender Punkt, bin ich auf einen Text gestoßen, der mich sehr inspiriert und sehr ermutigt hat. Den möchte ich jetzt mal vorlesen. Da sagt Jesus in Matthäus 11, kommt her zu mir, alle ihr Mühseligen und Beladenen. Ich werde euch Ruhe geben. Nehmt auf euch mein Joch und lernt von mir, denn ich bin sanftmütig und von Herzen demütig. Und ihr werdet Ruhe finden für eure Seelen, denn mein Joch ist sanft und meine Last ist leicht. Kommt her zu mir, alle, die ihr mühselig und beladen seid, so Luther, kommt her, ihr Mühseligen und Beladenen. Leute, als ich so ein bisschen geguckt habe, das ist ein Text für Christen. Das wird vor allem aus dem Kontext deutlich, noch deutlicher aus der Parallele im Lukas-Evangelium. Das ist gar nicht eine Einladung für Nichtgläubige, zum Glauben zu kommen. Das ist eine Ermutigung an die Jünger von Jesus. Und was mich dabei besonders begeistert hat, das steht in Matthäus 11. Und in Matthäus 9 steht unser Basistext für unsere Vision. Dieser Text kommt nach der Jüngeraussendung. Das ist ein Text für Missionare. Ein Text für Jünger, die für Jesus unterwegs sind. Die von Jesus brennen und das versuchen weiterzugeben. Also ein Text für Menschen wie du und ich. Lernt von mir, sagt Jesus. Ihr seid doch selber oft auch beladen und belastet. Es ist doch gar nicht so, dass bei euch alles funktioniert. Ihr seid nicht perfekt. Kommt zu mir. Es ist eine Einladung an die Missionare, an die Jünger, die ihre Vision leben möchten. Die Einladung, kommt immer wieder zu mir und tankt auf. Ihr seid beladen, ihr seid belastet. Kommt zu mir. Lernt von mir, das ist ein Prozess, das ist etwas, das Zeit braucht. Und ich habe ein Zitat gefunden von Wolfgang Vorländer, das mich sehr angesprochen hat, das möchte ich vorlesen, weil das so treffend irgendwie das zum Ausdruck bringt, was in dieser Bibelstelle auch meiner Meinung nach drinsteckt. Hört zu. Die missionierende Gemeinde, so Wolfgang Vorländer, braucht manchmal selber Heilung. Heilung von Ängsten, von Zwangsvorstellungen oder von Überheblichkeit. Gott missioniert dem Missionar immer mit. Was für ein schöner Satz. Gott missioniert den Missionar immer mit. Er teilt sich immer den anderen und zugleich auch uns mit, weil wir beide auf unterschiedliche Weise heilungsbedürftig sind. Fortsetzung. Wenn wir das Evangelium anderen bezeugen wollen, muss etwas in uns sterben, nämlich unsere falsche Selbsteinschätzung, als seien wir die Habenden. Das genau ist es, was die Menschen verletzt, wenn wir so zu ihnen sprechen, als liege unsere eigene Hilfsbedürftigkeit längst hinter uns. So ist es nicht. Wir brauchen Jesus. Gerade als die Menschen, die anderen von Jesus weitererzählen möchten, wir brauchen Jesus. Und wir wollen von Jesus lernen, von uns von ihm heilen lassen. Wolfgang Vorländer fährt fort, allmählich beginnen wir zu ahnen, welche Freiheit und Freude daraus erwächst, anderen das Evangelium zu bezeugen aus der Haltung der eigenen Bedürftigkeit. Mission macht auf einmal Freude und alle atmen auf, wo wir nur noch eins tun, das Wenige, das wir selber vom Evangelium begriffen haben, mit anderen zu teilen und dabei zu erfahren, dass sie auch etwas mit uns zu teilen haben. Das macht richtig Lust, so unterwegs zu sein. Hat mich sehr beeindruckt, Sebastian, wie du vorhin von Sonja erzählt hast und wie ihr zugehört habt. Brunchen, Leben teilen, unterwegs sein und dann etwas weitergeben von dem, was ihr habt, ein Gebet. Wir müssen nicht für den Erfolg dieses Gebetes garantieren, das ist Gottes Angelegenheit. Wir können etwas teilen von dem, was wir haben, aber wir sind nicht die Macher. Wir sind nicht diejenigen, die alles können, alles wissen. Aber die ehrlich und authentisch mit Gott unterwegs sind. Und ich glaube, in diesen 42 Tagen wollen wir das lernen. Ich zumindest einen ehrlichen Blick auch auf mein Leben werfen. Wie bin ich mit Gott unterwegs? Wo bin ich selber hilfsbedürftig? Wo brauche ich Jesus ganz neu, dass er mich anrührt und dass er mich berührt? Und wo kann ich davon etwas mitteilen, etwas weitergeben den Menschen, die mir am Herzen liegen? In diesen 42 Tagen vertrauen wir, das ist mein letzter Punkt, vertrauen wir auch und vor allem auf die Macht des Gebetes. Wir vertrauen darauf, dass Gott, auch das hat Sebastian schon gesagt am Anfang, dass Gott schon zu den Menschen unterwegs ist, die uns am Herzen liegen. Wir vertrauen darauf, dass dieser Gott die Menschen mehr liebt, als wir sie lieben. Und dass er an ihnen etwas tun möchte, dass er sie berühren möchte. Darauf vertrauen wir. Und wir möchten diese 42 Tage auch verstehen und für uns definieren als eine Zeit des Gebets für unsere Freunde. Denn gerade das Gebet für andere Menschen ist der Ort, wo Gott unser Herz missioniert, wie das Wolfgang Vorländer ausgedrückt hat. Wo Gott uns entzünden und entfachen kann mit seiner Liebe, mit der Liebe, mit der er die Menschen liebt, uns entfachen kann, damit wir etwas von dieser Liebe empfangen, die Gott den anderen Menschen schenken möchte. Das Gebet ist der Ort, wo wir selber wieder Feuer fangen, wo wir selber wieder berührt und angefacht werden und unsere Menschen wieder in den Blick bekommen. Ihr habt auf eurem Platz alle so eine VIP-Karte gefunden. Schaut mal nach, ob ihr da nicht aus Versehen drauf sitzt. Eine Karte, wo ihr drei Namen eintragen könnt. Und die Abmachung, auf die ihr euch da einlasst, wenn ihr da einen Namen eintragt, ist, dass ihr 42 Tage lang, dass wir 42 Tage lang eine Minute am Tag für drei, also jeweils drei unserer Freunde beten. Macht drei Minuten am Tag. Ist das zu viel? Können wir uns darauf einlassen? Macht ihr mit? Drei Minuten für unsere Freunde, 42 Tage lang. Überlegt euch, wer sind diese drei Freunde, diese drei Namen, die ihr da draufschreibt. Das müssen nicht Freunde sein, das können Nachbarn sein, das können Kinder sein, das können der Ehepartner sein, die Eltern. Egal, Menschen, die euch am Herzen liegen. Und steckt euch diese Karte an den Spiegel oder in euren Geldbeutel und tragt diese Namen, diese 42 Tage mit euch auf dem Herzen. Ich möchte euch dazu noch so eine Illustration weitergeben, die ich selber gefunden habe bei Reto Pelli, dem, ich sag's mal, Erfinder dieser 42-Tage-Aktion. Jetzt ist bald wieder Weltmeisterschaft. Und vor vielen Jahren, als unsere Kinder noch kleiner waren, gab es, und ich habe jetzt extra nochmal gegoogelt, gibt es auch heute noch und wieder Panini-Sticker-Album. Kennt ihr das? Panini-Sticker-Album. Da hast du so ein Album, da sind alle Spieler der WM drin. Und da siehst du die Bilder so grau, ganz schwach schon abgebildet, dass man weiß, welches Bild wohin gehört. Aber vollständig ist das Album erst, wenn du so ein richtig farbiges Foto da drauf kleben kannst, dieses Stickerbild. Also steht dann, kriegst du einen Sticker, da steht meinetwegen Manuel Neuer drauf und da musst du gucken, deutsche Nationalmannschaft, und dann siehst du dann so grau hinterlegt Manuel Neuer und da klebst du den dann hin. Und fertig bist du dann, gewonnen hast du, also vollendet ist das Werk, wenn eigentlich das ganze Album komplett ist. Ist natürlich auch eine Geldmacherei, klar, die kosten ja was, die Sticker. Und da musst du viele, viele so Tütchen kaufen, wo immer so 5 Bilder drin sind, weil du kriegst dann natürlich auch doppelte, die kannst du nicht brauchen, da musst du in der Schule eine Tauschbörse aufmachen, damit du das richtige Bild dann auch endlich kriegst. Aber manche schaffen das. Manche schaffen das. Und wisst ihr was? Gott hat ein Panini-Album von allen Menschen auf der Welt. Ziemlich dick. Das Album. Aber da ist schon so ein Bild drin von jedem Menschen, der existiert. Da ist schon ein Platz reserviert für diesen Menschen in diesem Album. Der Platz ist reserviert. Aber Leute, die Bilder kleben da noch nicht drin. Und Gott wünscht sich, dass dieses Album voll wird. Er sammelt Panini-Sticker. Er sammelt Menschen. Er lädt Menschen ein in Gemeinschaft zu sich. Und wenn wir in diesen 42 Tagen für 3 unserer Freunde beten, dann sind das Menschen, die Gott uns aufs Herz legt und sagt, guck mal, diesen Menschen, den möchte ich gerne haben. Für diesen Menschen habe ich geschaffen. Für diesen Menschen bin ich gestorben. Ich habe den höchsten Preis bezahlt, den man überhaupt zahlen konnte. Diesen Menschen habe ich erlöst von seiner Schuld, vom Tod. Aber jetzt kommt es darauf an, dass er diese gute Nachricht hört. Dass er erreicht wird mit dem Evangelium. Und ich möchte mich neu motivieren lassen. Mitzumachen bei dieser Sticker-Aktion von Gott. 42 Tage für unsere Freunde. Und ich wünsche mir so, dass ihr dabei seid. Und lasst uns dann diese Geschichten uns auch gegenseitig erzählen, in den Kleingruppen, was wir erleben, wenn wir für unsere Freunde beten und wenn wir mit ihnen in Kontakt kommen. Lasst uns in diesen 42 Tagen authentisch unterwegs sein, mit einem ehrlichen Blick auf unser Leben. Wisst ihr, weil eins ist diese Aktion nicht. Es geht nicht darum, uns ein schlechtes Gewissen zu machen. Dass wir jetzt alle uns 42 Tage echt irgendwie mühsam motivieren dazu, was zu machen, was wir eigentlich gar nicht wollen, aber wir müssen es halt, weil wir sonst irgendwie ein schlechtes Gewissen haben. Darum geht's nicht. Es geht darum, dass wir uns selber wieder missionieren lassen als Missionare. Wieder neu entdecken, wer Jesus für uns ist. Und mit den Brüchen und Schwierigkeiten in unserem Leben, die da sind, in Kontakt kommen zu unseren Freunden und Leben teilen und dabei auch von Gott erzählen. Das wünsche ich mir. Das ist der Sinn dieser Aktion und ich bin echt gespannt, was passiert. Wir singen ein Lied miteinander. Und bevor wir das tun, möchte ich noch mit uns beten. Ihr dürft dazu aufstehen, ja. Und dann zum Lied gleich stehen bleiben. Jesus Christus, wir haben keine Ahnung, wie sehr du die Menschen lieb hast. Wir ahnen das noch nicht mal im Blick auf uns selber, wie sehr du uns lieb hast. Auch da können wir kaum glauben und kaum fassen, dass du uns so unendlich lieb hast. Aber wir ahnen kaum, wie sehr du unsere Mitmenschen liebst, unsere Nachbarn, unsere Freunde. Wir haben keine Ahnung, wie sehr du dich sehnst nach den Menschen, die du liebst und die du geschaffen hast. Und du bist der Missionar der Menschen. Du bist der, der gekommen ist, um sein Leben zu geben und sie gerufen und eingeladen hat. Und du musst auch uns missionieren, lieber Jesus, dass wir wieder neu dieses Herz empfangen, diese Liebe empfangen. Und dass wir wieder neu uns entfachen lassen von dieser Liebe. Ich bete für diese 42 Tage, dass wir neu gepackt werden. Dass es uns begeistert, dass wir Dinge erleben, die uns sprachlos machen. Dass wir erleben, wie Freunde ihr Bild entdecken in diesem Album. Und wie Menschen das ewige, wahre Leben finden, vor dem Tod und nach dem Tod. Wir laden dich ein, dass du an uns wirkst und durch uns wirkst in diesen 6 Wochen. Amen.